Psalmen werden immer wieder vertont. Wer hat eine Idee, welcher Psalm es da rein geschafft hat, in das Lied, das wir gerade gesungen haben? Ja, genau, die letzte zum Beispiel. Ne? Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Aber auch und gehe ich durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du, mein Herr, bist bei mir. Ja, Psalmen, vielen Dank für die Erwartung, die ihr mitgeteilt habt. Ein Teil werde ich heute bestimmt abdecken. Gerade so dieser Spagat, ne, zwischen Leid und Freude, das habe ich mir für nächste Woche gedacht. Ich darf ja zwei Einheiten halten, weil die Katja nicht hier sein kann. Tiefe theologische Erkenntnis überlasse ich dann jedem selber, ob das tief theologisch war. Das ist nicht unbedingt mein Anspruch, tief theologisch zu sein. Ich bin ja auch kein Theologe. Ich erzähle aus meinem Leben und hoffe, wenn das dann bereichernd ist, und freue mich aber auch über jeden Beitrag. Also ich brauche hier keinen, ich kann lange darüber reden, aber ich freue mich auch über jeden, der sagt, oh, ich will was ergänzen oder ich habe eine Frage dazu oder auch einen Widerspruch. Dürft ihr bei mir jederzeit machen, ihr kennt mich unterschiedlich gut, aber wenn ihr denkt, das ist Blödsinn, was der Boris da erzählt, gerne die Hand heben, wir können das gerne, also Corinne hat es ja gesagt, so ins Gespräch kommen. Ich habe so eine, es waren, glaube ich, 40 oder 50 Minuten geplant für jetzt so ein Input-Teil. Ich weiß nicht, ob ich so lange mache, ob ihr so lange durchhaltet. Hinten raus kommt was Neues, was vielleicht herausfordernd ist. So ein kleiner Teaser, dass es vielleicht gut ist, wach zu bleiben. Vielleicht ist das eine theologische Erkenntnis, weiß ich nicht. Danach haben wir eine Kleingruppenzeit. So sieht es der Plan vor. Und ich habe hier ein paar Fragen dann, die ihr als Impuls nehmen könnt. Müsst es aber nicht. Ich bin immer sehr auf der Seite zu Hause. Ich mache Angebote. Ihr entscheidet, ob es brauchbar ist oder nicht. Verteile ich dann nachher an den Tischen. Der erste Abend von so einer Reihe, denke ich, sollte auch so ein bisschen so eine Einordnung geben. Was sind die Psalmen? Wir kommen wahrscheinlich alles unterschiedlicher, langer Bibellesetradition oder theologischem Hintergrund. Erster Teil, zweiter Teil der Bibel, Altes Testament, Neues Testament. Im ersten Teil gibt es die Geschichtsbücher, die Gesetze, Propheten, Weisheitsbücher. Psalmen gehört mit zu den Weisheitsbüchern. Im Neuen Testament gibt es auch wieder Geschichtsbücher, die Evangelien, die Apostelgeschichte, dann die verschiedenen Briefe und die Offenbarung. Die Psalmen sind auch unterteilt in fünf Bücher. Wie gesagt, ich bin kein Theologe, ich habe ein bisschen was im Laufe der Jahre auch so dazu gelesen. Man wollte auch so ein bisschen Anklang finden an die fünf Bücher Mose, an den Pentateuch, und hat die Psalmen auch so ein bisschen danach ausgerichtet. Es sind fünf Bücher aufgeteilt. Und das ist eine Sammlung aus Liedern, aus Gebeten, die im Lauf der Jahrhunderte, kann man schon sagen, entstanden sind, immer wieder gebetet und gesungen und auch gepredigt wurden. Und die sind auch gewachsen. Und ich finde, die Psalmen sind auch so eine herrliche Fundstelle für Gebetsinspiration. Auch für die unterschiedlichsten Dinge in den Psalmen findet man die ganze Pracht des Lebens. Also von Leid zu Freude, von Enttäuschung, von Frustration, von Zweifeln, aber auch von Lob, von Freude, von Glück, von Zufriedenheit. Und manchmal schwankt es ganz schnell hin und her. Und das ist wirklich spannend, da dann reinzugehen. Das machen wir nächste Woche so ein bisschen. Mir ist immer wichtig, das habe ich gelernt und wende ich für mich so an, wie lese ich die Bibel oder wie lege ich die Bibel aus? Und die Bibel ist nach meinem Verständnis ein geschlossenes Werk. Die ist vollständig, die ist abgeschlossen. Und wenn ich die Bibel lese, dann lege ich sie auch mit der Bibel aus. Also Bibel steht in sich nie im Widerspruch. Ich für mich habe mal gesagt, wenn ich einen Widerspruch entdecke und den nicht auflösen kann, liegt es nicht in der Bibel, sondern an mir. Und ich versuche dann eher tiefer einzusteigen und zu sagen, ich habe es nicht begriffen, was gemeint ist, anstatt zu sagen, hier ist irgendwas falsch. Das ist so ein bisschen mein Zugang, mein Herz dazu. Und ich denke, dass immer wichtig ist, auch bei allen Stellen oder Passagen oder Büchern, Kapitel, die man liest, Abschnitte, sich so Grundwerte, Grundaussagen der Bibel vor Augen zu halten. Was meine ich damit? Zum Beispiel, Gott ist ein Gott der Liebe. Also wenn ich was finde, wo Gott was spricht, wo ich nicht die Liebe darin entdecke, mache ich ein Fragezeichen dran. Habe ich das jetzt begriffen, was da steht? Oder wenn Gott nicht als gütig oder barmherzig oder gerecht oder treu oder gut dargestellt wird, dann halte ich in und sage, habe ich begriffen, was da steht, anstatt an den Grundaussagen an der Bibel zu rütteln und zu sagen, oder ich versuche es da reinzusortieren. Ist das verständlich, was ich meine? Es gibt ja nur so. Gut. Und noch ein Punkt. Ich will mich immer überraschen lassen von Gott, dass er größer ist, als was ich bisher verstanden habe. Ich will immer offen sein dafür, um zu sagen, so habe ich das noch nie gesehen. Und das sprengt vielleicht meinen Verstand und vielleicht auch meine Erfahrung. Vielleicht widerspricht es dem auch. Aber davon will ich mich nicht aufhalten lassen, da reinzubohren und zu sagen, vielleicht gibt es ja noch was zu entdecken, was ich bisher noch nie gesehen habe. Und so als Schlussfazit habe ich da für mich so drunter geschrieben, ich möchte die Bibel mit einem demütigen Geist lesen. Ich möchte nicht so sehr an mich denken, sondern an das, was, wie möchte ich Gott mir offenbaren. Ich habe jetzt zwischen Alten Testament und Neuen Testament so ein bisschen unterschieden. Was für mich dahinter steckt, ist jetzt was Theologisches, Alter Bund, Neuer Bund, vor Jesus, nach Jesus. Und das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig zu unterscheiden, wo die Quellen herkommen, wo die Texte herkommen, wie sie zu verstehen sind, auch wenn man jetzt was aus dem Alten Testament ins Neue Testament überträgt, dass die Beziehung zu Gott, die die Menschen damals hatten, die wir heute haben, wenn wir mit Jesus leben, was grundsätzlich anderes ist. Heute sind wir, wenn wir Jesus als unseren Retter angenommen haben, ein Leben mit ihm leben, sind wir gerecht in seinen Augen. Wir haben den Heiligen Geist, der uns hilft, der hier ist. Das gab es im Alten Testament so in der Form nicht. Will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber mir ist es wichtig, dabei auch zu sehen, wenn ich einen Text lese, auch gerade wenn es so um brutalere Sachen geht. Zorn Gottes war letztes Jahr ja das Thema, aber das, denke ich, ist da auch einzuordnen, wo lese ich etwas und auch wo projiziere ich was hin. In den Psalmen finden wir auch viele Stellen, wo auf Jesus hingewiesen wird, wo auch sehnsüchtig auf den Messias gewartet wird. Und das ist, denke ich, auch so einzusortieren, gerade wenn wir es dann als Erfüllung sehen. Wir leben ja nach Christus, wir leben mit Jesus, auch zu sehen, was das vielleicht für einen Unterschied macht. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen abstrakt. Wenn man dann an Einzelstellen rangeht, kann man es, denke ich, konkreter machen. Gebetstagebuch der Bibel ist die Einheit heute überschrieben. Und ja, das sind die Psalmen in der Tat. Psalterion ist ein griechische Ausdruck für Saiteninstrument, Gitarre. Hatten wir heute schon, ja. Nachfolger vom Saiteninstrument, oder ist immer noch eine Saite, genau. Auch damals wurde viel gesungen. David war ja ein großer Sänger und Musiker. Und dann bleibe jetzt noch ein bisschen bei Einteilungen. Wir Menschen neigen immer dazu, so Einteilungen vorzunehmen, um uns Themenfelder zu erschließen. Und das ist auch gut, glaube ich, so Strukturen zu haben, solange sie hilfreich sind. Manchmal können sie uns auch im Weg stehen. Aber man kann die 150 Psalmen in den 5 Büchern auch in ganz unterschiedliche Kategorien einteilen. Zum Beispiel Hymnen, Loblieder auf Gott. 30, habe ich jetzt gelesen, der Psalmen werden zu diesen Hymnen einkategorisiert. 25 oder 35 sind auch egal. Aber es ist eine Art, Psalmen zu lesen oder wie Psalmen eben auch geschrieben wurden, um Gott zu loben. Ja, lobt ihn mit Posaunen, lobt ihn mit Psalter und Harfen, lobt ihn mit Pauken und Reigen, lobt ihn mit Saiten und mit Pfeifen, Psalm 150. Und das wurde damals auch tatsächlich in häuslichen Gemeinschaften, also heute würde man vielleicht Hauskreise sagen, Familienverbände, wurde das praktiziert. Da wurden die Psalmen gesungen mit diesen Instrumenten, ohne diese, und das wurde praktiziert. Festgottesdienste, zum Passafest zum Beispiel, Psalm 114, das erwähne ich jetzt nur, ich gehe da nicht auf alles ein. Dann Klagepsalmen. Da geht es ja an einigen Abenden geht es um Klagepsalmen. Also auch nächste Woche geht es darum. Das ist eine sehr große Gruppe. Wer jetzt sich gar nichts drunter vorstellen kann, aus dem Psalm 6 lese ich mal 2 Verse vor. Ich bin so müde vom Seufzen. Ich schwemme mein Bett die ganze Nacht und netze meine Tränen mein Lager. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram und matt, weil meine Bedränger so viele sind. Man glaubt, das kennen wir alle ganz gut. Und in diesen Klagepsalmen ist oft von so abgründiger Verzweiflung zu lesen. Und da gucken wir manchmal in die tiefen Abgründe von manchen Menschen rein. Vielleicht hat einer von uns auch schon Abgründe erlebt, aber hier findet man dann auf jeden Fall was Vertrautes. Und ich denke, es ist auch wichtig, bei aller Freude, die Jesus bringt, im Blick zu haben, dass das Leben manchmal einfach herausfordernd und schwierig ist. Und die Psalmen geben das unumwunden zu. Eigentlich die ganze Bibel, aber jetzt reden wir ja auch überwiegend über die Psalmen. Und das ist auch bei allem wichtig. Ich sage das besonders gerne dazu, weil ich ja so sehr auf der optimistischen, ermutigen Seite des Lebens zu Hause bin. Die andere negiere ich nicht. Ich weiß, dass es schwierig ist. Ich weiß, dass es Probleme gibt. Ich weiß, dass vieles passiert, was fürchterlich ist. Und die Bibel nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Es werden auch geschichtliche Erfahrungen aufgegriffen. Das erste Lied, das wir gesungen haben, So groß ist der Herr, ist auch so eine Erinnerung. Und so viele Psalmen beinhalten auch Erinnerungen, wo das Volk Israel sich selber daran erinnert hat, was sie alles mit Gott erlebt haben, was sie alles durchgemacht haben, was sie schon geschafft haben, wo sich Gott erwiesen hat als das, was ich vorhin aufgezählt habe. Treu, vertrauenswürdig, liebevoll, barmherzig, gnädig, verlässlich. Es gibt Königspsalmen, wo es tatsächlich darum geht, da habe ich nachher einen mitgebracht. Es gibt auch Psalmen, wo es um Eingeständnis von Schuld geht. Die Begegnung mit Gott bewirkt in vielen Fällen auch ein Sehen, dass ich anders bin als Gott, dass ich nicht perfekt bin, dass ich ihn brauche, dass ich Rettung brauche. Und genau das greifen auch einige Psalmen auf. Ne? David geht da ganz vorne weg, aber auf ihn fallen ja auch sehr viele oder gehen sehr viele Psalmen zurück. Weisheitsdichtungen, Freude auch an Weisung, Freude am Gesetz. Das ist bei mir lange Zeit überhaupt nicht so auf dem Schirm gewesen, dass ich Freude am Gesetz haben kann. Das fand ich immer als sehr einengend. Aber da half mir dann auch das Verständnis, wenn Gott gut ist und von ihm Gesetze kommen, dann sind die gut. Und wenn ich das Gute daran nicht sehe, sage ich jetzt wieder, habe ich das Gesetz nicht verstanden. Dann ist nicht das Gesetz blöd, schlecht, einengt, mir im Weg stehend, sondern ich habe das Gute darin nicht begriffen, weil von Gott kommen nur gute Sachen. Er ist der Vater des Lichts, in ihm ist keine Dunkelheit. Und seine Gesetze sind gut für mich. Wie gesagt, ich sage keiner, das muss so sehen, das ist mein Zugang dazu. Das hat mir sehr viel Zugang geschafft, die ganze Bibel lieb zu haben. Das Gebetstagebuch der Bibel. Gebetstagebuch fand ich auch spannend. Habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht, warum Tagebuch? Weil wir es halt jeden Tag uns vornehmen können. Jeden Tag können wir eine Psalm oder können wir in der Bibel lesen. Gebet, was ist Gebet? Gebet ist Gespräch mit Gott. Ganz, ganz simpel. Und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und mir fiel gleich Buch Genesis ein, 1. Mose, ganz am Anfang hat Gott alles erschaffen, auch die Menschen, und ging abends im Garten spazieren mit Adam und Eva in der Kühle des Abends. Und da dachte ich mir wieder, was ist das für eine Religion, die so ihren Gott vorstellt, der abends mit seinen Geschöpfen spazieren geht? Oder ist das nicht, also bei aller Größe, die er hat, das reduziert ihn ja nicht, aber Er begegnet uns auf Augenhöhe und geht mit uns spazieren und sagt, ey, wie war dein Tag? Adam, hast du alle Tiere benannt? Bist du durchgekommen? Wie weit bist du? Bist du schon bei Buchstabe K? Ja. Was habt ihr gemacht? Was habt ihr erlebt? Wie kommt ihr mit der Schöpfung klar? Macht euch das Freude? Was gibt's zu erzählen? Nicht, dass er das nicht wüsste, aber er hört gerne von uns. Es ist ein Gott, der auf Beziehung ausgelebt ist. Und das ist das Gespräch. Er will von uns hören. Nicht, dass wir ihm was Neues erzählen, wo Gott dann sagt, ja, da haben wir nie gehört. Sehr spannend. Er will diese Nähe mit uns haben. Und das ist, also beeindruckt mich immer wieder, auch, dass sie das damals so aufgeschrieben haben, weil die haben ja Gott so erlebt. Ja. Und das hilft mir, Gebet auch noch mal anders zu sehen, Gott anders zu begegnen, Gott anders zuzulassen. Und dann, wir wissen, Adam und Eva haben es vermasselt. Gehen wir heute nicht näher drauf ein, kennen wir die Geschichte. Und dann kommt Gott abends. Und was sagt er? Was habt ihr gemacht? Hab ich euch nicht gesagt? Wie konntet ihr nur? Was sagt er? Wo bist du? Wo bist du, Adam? Auch hier ist ja nicht, dass Gott nicht weiß, wo er ist. Er weiß, dass er sich versteckt. Er weiß, dass er sich schämt. Aber er fragt ihn, wo bist du? Wo ist mein Gegenüber? Wo sind meine Menschen? Wo seid ihr? Ich habe Sehnsucht nach euch. Die Sünde hat getrennt und in der Folge mussten sie gehen. Völlig klar. Aber die erste Reaktion von Gott dem Menschen gegenüber ist, wo bist du? Und das macht mir so Mut, wenn ich mich schäme vor Gott, wenn ich sage, oh, wieder, weiß ich, dass Gott sagt, Boris, wo bist du? Corinna, wo bist du? Franzi, ihr könnt eure Namen durchgehen, Dirk, wo bist du? Das ist mein liebender Vater. Die Schuld ist eine todernste Sache. Aber er fragt, wo bist du? Und das ist die Beziehung, das ist Gebet. Gebet ist nicht mir anzuhören, wie ich es wieder vermasselt habe. Das ist manchmal auch dran, auch das macht Gott. Ne? Der Umkehrschluss hilft nicht immer weiter, aber mir ist wichtig, dafür zu werben, so in das Gebet zu gehen. Ich weiß, dass viele von euch das so machen. Ich glaube, da renne ich auch offene Türen ein. Ich habe jetzt einen Psalm, einen Königspsalm rausgesucht, Psalm 2. Ah, genau. Die Bibeln dabei, elektronische Bibeln zählen auch. Ich lese hier aus der Neuen Genfer, aber greift dann vielleicht auch mal auf die Schlachter zurück. Weshalb geraten die Nationen in Aufruhr? Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf. Gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Befreien wir uns endlich von ihren Fesseln, sagen sie. Lasst uns die Ketten der Abhängigkeiten zerbrechen. Doch der Himmel, der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann aber herrscht er sie an im Zorn, ja, sein glühender Zorn versetzt sie in Schrecken. Er spricht, ich selbst habe meinen König eingesetzt, hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Dann spricht der König, ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Nenne mir deine Forderung, ich will sie erfüllen. Ich gebe dir alle Nationen zum Erbe. Die Erde bis an ihr äußerstes Ende soll dein Besitz sein. Zerschmettere die Völker mit eisernem Zepter, zerschlage ihren Widerstand, wie man ein Tongefäß zerschlägt. Und nun kommt zur Einsicht, ihr Könige der Welt, lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Ehrfurcht, zittert vor ihm und jubelt ihm zu. Erweist Ehre seinem Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr auf eurem falschen Wege umkommt. Denn schnell wird sein Zorn zu Feuer, das euch verzehrt. Glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen. Soweit der Psalm 2. Ich lese ihn so, er hat die Königsherrschaft, Königstum zum Gegenstand. Und zwar gelingt es hier ganz geschickt, zwei Königsarten nebeneinander zu stellen. Nämlich einmal die Königsherrschaft Gottes und dann Könige, Machthaber, Fürsten dieser Welt. Und ist für mich ein ganz klarer Hinweis auch auf Jesus, Sohn Davids und Sohn Gottes. Und zu Beginn laufen sich die Machthaber dieser Welt warm. Ja, also der Psalmist sagt hier, was passiert hier eigentlich? Die achten nicht auf Gott. Das kann man, glaube ich, zu jeder Zeit konnte man diese Frage stellen. Und auch heute wieder, ja, also wäre auch ein spannendes Thema, aber da will ich jetzt gar nicht so näher reingehen. Aber auch da denke ich, ich finde mich so gut wieder, wo ich sehe, hier laufen sich Machthaber warm und sagen, wer ist der Gott der Bibel? Das interessiert mich nicht. Aber wir gucken dann später doch drauf, wie Gott damit umgeht. Und wir sehen, das lese ich hier auch, so ein Spannungsverhältnis raus, wie damit umzugehen ist, zwischen Gott als Machthaber, als König und den Machthabern auf der Erde. Und in diesem Spannungsverhältnis stehen wir auch. Wir leben hier, wir sind hier, aber wir sind Bürger des Himmels. Wir sind hier und sind aber auch Erben Christi. Und dann sagt der Psalmist hier, der im Himmel thront, lacht und spottet über sie. Da gehe ich dann später nochmal drauf ein. Aber das ist, finde ich, schon eine sehr interessante Wesensart, die hier Gott zugeschrieben wird. Sie sind, im Prinzip rebellieren sie, weil die Fesseln und die Ketten, die sie ablegen wollen, das sind im Prinzip die Herrschaft Gottes, die sie nicht anerkennen wollen. Die Gesetze, die Ordnungen, die Prinzipien, die Bibel uns lehrt. Und da, wenn wir uns an die Bibel halten, uns das wichtig ist und wenn wir das in unserer Gesellschaft miterleben, wie das an manchen Stellen mit Füßen gedreht wird, genau davon wird hier gesprochen. Genau das ist hier das Thema. Das ist total aktuell. Und das hat es im Prinzip immer gegeben, weil wir Menschen immer in diesem Zwist stehen. Vertraue ich Gott? Halte ich mich an ihn? Oder tue ich es eben nicht? Oder bis zu einem gewissen Grad? Wie viel ist noch okay? Wie viel nicht? Müssen wir nicht modern denken? Ich glaube, wir kennen alle Äußerungen und Gespräche in diese Richtung. Und auch selbst vielleicht Zweifel. Habe ich das richtig verstanden? Muss ich vielleicht manches überprüfen? Ist das zu ernst, wie ich das immer ausgelegt habe? Ich denke, es sind gute Fragen. Die Antworten sind nicht immer leicht, aber es ist, denke ich, sehr gut, sich die zu stellen, um sich immer wieder aufs Neue zu überzeugen. Ich denke, was auch sehr klar zum Ausdruck kommt, ist, Gott ist souverän. Gott ist souverän. Und er ist unaufgeregt. Er lässt sich nicht ins Boxhorn jagen. Und es gab unwahrscheinlich wüste Zeiten schon auf dieser Erde. Und Gott nimmt das ernst, ihn kümmert es, aber er verlässt seine Souveränität nicht und seine Gelassenheit nicht. Und jetzt kleiner Exkurs, wie ich mir Jesus vorstelle. Ich glaube, es war die gelassenste Person auf dieser Erde. Er hat sehr viel getan, sehr viel erledigt, sehr viel erreicht, alles erkauft für uns. Und ich glaube, er war nie gehetzt. Was hat das jetzt mit dem Gebetstagebuch zu tun? Warum habe ich diesen Psalm ausgesucht? Wie kriege ich jetzt die Klammer, vielleicht fragt euch das, zum Gebet hin, wo es doch hier um den König geht? Ganz interessant ist das nämlich, die Verse 7, 8, einige Male im Neuen Testament zitiert werden. Also einmal im Matthäus 3 bei der Taufe von Jesus, da kommt nämlich die Stimme aus dem Himmel des Vaters, der sagt, siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Da wird der Psalm 2 zitiert, das damals viele, viele Jahre vorher aufgeschrieben wurde. Auch bei der Verklärung Jesu auf dem Berg, als Petrus so ein bisschen schräg unterwegs ist, das hat er ja manchmal so an sich, sagte, als sie noch redeten, also als er noch so redete, Petrus damit gemeint, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Matthäus 17, Vers 5 ist das. Also Gott spricht Gebet. Ja? Menschen reden und Gott funkt dazwischen und sagt, hallo, aufpassen, hier passiert gerade was Wesentliches. Und er zitiert sein Wort, das er früher schon zu Leuten gesagt hat. Im Hebräer, gleich am Anfang, wird Jesus erklärt, dass es der verkündigte und angekündigte Messias ist. Und auch da wird der Psalm 2 zitiert. Und im Hebräer 5 dann nochmal weiter, dass Jesus der hohe Priester ist, nach der Ordnung von Melchisedek, was auch wieder auf Psalm 2 zurückgeht. Also es wird immer wieder aufgegriffen, es wird in Gebete einbezogen. Aber jetzt kommt gleich noch ein anderes Gebet, und zwar in Apostelgeschichte 4, Vers 25 bis 27 ist das zu finden. Und zwar ist es die Szene, als Petrus und Johannes vor den Hohen Rat gerufen wurde. Pfingsten war gerade gewesen. Und es muss ziemlich wild abgegangen sein in der damaligen Zeit. Die standen ziemlich Kopf. Ziemlich viele Dinge sind passiert, die man nicht so leicht einordnen konnte. Unwahrscheinlich viele Menschen haben sich zu Jesus bekehrt. Und dann haben sie Petrus und Johannes vor den Hohen Rat gezerrt und haben ihnen, die konnten ihnen eigentlich nichts anhaben, weil sie haben ja eigentlich nichts gemacht. Aber sie haben ihn eingebläut, ja, nichts zu sagen und nichts zu machen und nichts zu tun. Und die sind total unerschrocken eigentlich darüber, was auch darauf für mich so schließen lässt, wie nah sie an, wie eng sie in der Beziehung zu Gott standen. Weil wenn er gelassen ist und wir intensiv mit ihm unterwegs sind, überträgt sich das auf uns, dass wir auch entsprechend gelassen sind. Also Apostelgeschichte 4, 25 sagt, Petrus spricht da, der geht darauf ein, was gerade passiert ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, dein Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen, was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so geht es dann weiter, und dann, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, also sie haben einen Psalm gebetet, Petrus hat ihn zitiert und hat ihn gebetet, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Gottes Wort beten, Gottes Wort predigen macht unerschrocken. Und es passiert auch Dinge in der Natur. Hier wird es berichtet. Die haben nur einen Psalm gebetet. Nur. Gottes Wort ist mächtig. Ich glaube, was mich manchmal unterscheidet in meinen Gebeten, und wenn ich jetzt so einen Petrus sehe oder so einen Johannes, der hat es geglaubt, dass Gottes Wort mächtig ist. Ich tue das auch, aber ich glaube, der hat es noch in einer ganz anderen Dimension erfahren und begriffen und Gottes Wort gesprochen. Und Gottes Wort ist heute genauso mächtig wie damals. Das vergeht ja nicht. Es hat ja kein Haltbarkeitsdatum, dass man sagt, ja, jetzt haben wir es schon so lange, jetzt hat es irgendwie seine Gültigkeit verloren oder so. Und es bewirkt eine Unerschrockenheit, aufzutreten. Heute jetzt hier frei zu reden, ist für mich völlig einfach, weil wir einen großen gemeinsamen Nenner haben, wenn ich hier von Jesus erzähle. Und was vielleicht auch ein bisschen komisch ist. Aber es gibt ja auch andere Situationen in meinem Leben, wo ich, vielleicht kennt ihr das auch, wo ich denke, bekenne ich mich jetzt? Was sage ich jetzt? Was ist, wenn die mich für bekloppt halten? Oder für einen Fanatiker oder einen Fundamentalisten oder für einen homophoben 50-plus-Jährigen? Wozu bekenne ich mich wann und wie? Und welche Worte wähle ich? Und da ist die Bibel eine super Fundstelle dafür, weil Gottes Wort sprechen auch immer einlädt in eine Beziehung zu Jesus. Weil sie immer auch einlädt, der Liebe des Vaters zu begegnen. Weil sie immer einlädt, der Güte und der Barmherzigkeit zu begegnen. Und das sind meine Worte nicht immer, das weiß ich. Und dann finde ich es auch spannend im Psalm 2, weil dann kommen ja so Aufzählungen, die ich dahin deute, dass sie auf Jesus gerichtet sind. Nämlich, wenn der zerschmettere die Völker mit eisernem Zepter, zerschlage ihren Widerstand, wie man ein Tongefäß zerschlägt, hier zum Beispiel Vers 9. Die hatten eine Vorstellung damals, wie Jesus kommt. Die haben sich Jesus als einen streitbaren Kriegsherrn vorgestellt, der den Römern so richtig eins auf die Fresse gibt. Wir können ruhig so reden, weil genau so haben die das damals gedacht. Da kommt keiner mit Liebe und Barmherzigkeit, sondern kommt einer und der treibt die Feinde raus, der legt sie um, der vernichtet sie, der merzt sie aus, der walzt sie in den Dreck. Ich meine, das sind ja jetzt nicht exakt die Worte, aber die gibt es an vielen Stellen in der Bibel. Und ich finde, das ist, wenn man das so liest, völlig verständlich, dass die Pharisäer damals sagten, das, was Jesus tut, das passt mit dem Messias überhaupt nicht zusammen. Der ist so völlig anders als das Bild, das in meinem Kopf entstanden ist, wenn ich diese Aufzeichnung der Propheten lese oder was früher der Heilige Geist, hören wir ja hier, zu den Menschen gesagt hat. Da kommt einer und ist gelassen und barmherzig und redet mit dem ganzen Dreck, mit dem Abschaum der Gesellschaft und setzt sich zu ihnen. Das kann doch nicht der Befreier sein. Wir wissen ja aber jetzt, ne, wir wissen ein bisschen mehr, weil wir wissen, später geboren sind, dass es Jesus ist, der Messias. Und er kam so völlig anders. Wie beten, wie kämpfen wir heute? Wie gehen wir heute mit unseren Feinden um? Ich habe mir hier eine Zwischenüberschrift reingeschrieben. Das ist mir irgendwann klar geworden. Menschen sind nicht meine Feinde. Und Menschen sind auch nicht die Feinde Gottes. Es ist so leicht, dass mir jemand irgendwas tut, mich verärgert, mir auf den Schlips tritt, mich verleumdet, schlägt, was auch immer. Such dir irgendwas aus, auch was du erlebt hast. Aber Menschen sind nicht das Problem. Kann gar nicht sein. Es kann gar nicht sein, dass Menschen das Problem sind. Warum? Löse ich gleich auf. Ja, gut, dann gehe ich direkt darauf ein. Das eine ist, dass Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das schreibt Paulus an Timotheus, also so ein Coaching-Brief. Ne? Auch bei den Briefen muss man schauen, das hat er seinem Mitarbeiter geschickt, den er ausgebildet hat und angelehrt hat und der in eine Situation gekommen ist, wo er unter Leitern war, unter Mächtigen als relativ junger, und musste sich dort bewahrheiten und musste dort seinen Mann stehen. Und da sagt er, wenn du mit denen umgehst, rede in guter Art, sodass es sie einlädt zum Leben mit Gott. Und dann sagt er, in dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Wenn Menschen Feinde Gottes sind, will er sie nicht retten. Er will aber alle retten. Er will alle kriegen. Er will keinen zurücklassen. Er lässt die 99 und sucht das eine Schaf. Er ist immer für den einen, er ist immer für das Schwache, er ist immer für die, die draußen sind. Er gibt die anderen nicht auf, aber er ist immer für den Einzelnen. Niemanden gibt er auf, deswegen ist der Mensch, egal was er tut, nie der Feind Gottes, sondern das, bei mir sind es die Feinde, was sie in mir auslösen. Angst, Sorge, Wut, Ärger, Zorn, Streit, Spaltung. Das sind die eigentlichen Probleme, die wir haben. Und wie kämpfen wir damit? Ein zweiter Punkt, der das auch noch untermauern soll, dass Menschen nicht das Problem sind und nicht die, doch ein Problem sind sie manchmal, aber nicht unsere Feinde. Epheser 6, die Waffenrüstung, kennt der eine oder andere vielleicht auch schon, schreibt Paulus, nur noch ein letztes, lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Also hier auch, ne, sehr martialisch, gewaltige Macht hat Gott, ne, der Kämpfer, der König, legt die Rüstung an. Soldaten haben Rüstung, die Gott für euch bereithält. Er greift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, die heimtückischen Angriffe des Teufels standzuhalten. So, und jetzt kommt das Spannende. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut. Menschen, Tiere, ja? Menschen. Richtet sich nicht gegen Menschen, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stecken. Menschen sind nicht unsere Feinde. Und es war für mich, ich habe da eine ganze Zeit lang in diesem Brett gebohrt. Und ich habe dann nur gesagt, Gott, wenn sie für dich nicht die Feinde sind, dann können sie für mich auch nicht sein. Auch wenn es manchmal schwer ist. Aber ich möchte sie nicht als meine Feinde sehen. Öffne mir die Augen, sie zu sehen, wie du sie siehst. Wenn sie nicht deine Feinde sind, was sind sie denn dann für dich? Wie gehst du um mit ihnen? Was machen wir denn damit? Da ist ja noch kein Problem gelöst. Aber Menschen sind nicht unsere Feinde. Ich habe jetzt zwei Stellen aus dem Alten Testament auch, wo Gott sein Volk manchmal zu ganz kuriosen Sachen auffordert, wo es auch um Kampf geht. Und manchmal will Gott Sachen von uns, die sind merkwürdig, die sind befremdlich, die sind irritierend, das ist ungewohnt. Kennt ihr das auch, wo ihr manchmal denkt oder was in der Bibel lest oder sagt, ah, kann ich das so machen oder nicht? Dann mache ich mich ja peinlich, das ist ja lächerlich. Mose hatte den Auftrag, das Volk Israel aus der Sklaverei zu führen. Auch ein Bild auf Jesus, der uns aus der Sklaverei führt in die Freiheit, in das gelobte Land. Und sie kamen, ihr wisst es, an das Rote Meer. Und nun stand der arme Mose da. Hinter ihm das Volk. In Ägypten war es viel besser. Wir waren zwar Knechte, aber wir hatten auch nichts zu essen. Murrten. Klagten ihn an, klagten Gott an. Ein Stückchen weiter hinten das ägyptische Heer, das auf sie zukam. Und vor ihm ein unüberwindliches Meer. Und dann, also ich finde das ist so eine, so, ich kennt ihr so Szenen auch, wo du denkst, zurück kann ich nicht, vorwärts geht's nicht, was mache ich jetzt? Kennt ihr so Situationen? Ich kenne so Situationen in meinem Leben, wo ich denke, ich gehe da jetzt rein, ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich frage mich manchmal, wie ich dazu gekommen bin. Habe ich Gott richtig gehört? Bin ich überhaupt hier richtig? Sollte das nicht eine andere Person meinen Platz einnehmen? Hm? Kennt vielleicht so Sachen. Hinter uns Druck und nochmal Druck. Und vor uns kein Weg. Und dann sagt Gott zu Mose, was schreist du zu mir? Was schreist du zu mir? Das ist nicht sehr empathisch. Das ist nicht so, oh, du Armer, ja, du hast es schwer. Du musst in dich reinhören, tun, wonach du dich fühlst. Ich mache es so ein bisschen lächerlich, aber ich glaube, ihr wisst, wo ich hin will. Manchmal sind so Situationen, da geht es nicht. Es fühlt sich jetzt gut an. An dem Tag, als Jesus ans Kreuz ging, hat er auch nicht gesagt, das fühlt sich jetzt richtig an. Das mache ich jetzt mal, weil ich fühle mich danach, mich zu opfern. Es gibt so Situationen im Leben, da geht es nicht darum, ob es sich gut anfühlt, sondern um zu wissen, wer ist bei mir. Und Mose wusste, ich stehe nicht alleine hier. Was schreist du zu mir? Sag den Kindern Israels, dass sie aufbrechen sollen. Wohin denn? Was werden sie mir als nächstes sagen, wenn ich sage, aufbrechen? Fragen mich Mose, wohin? Du aber hebe deinen Stab auf und strecke deine Hand über das Meer und zerteile es, damit die Kinder Israels mitten durch das Meer auf dem Trocknen gehen können. Gebet. Gebetstagebuch. Praktisches Leben. Mach dich auf. Mach dich auf. Hoch. Hör auf zu schreien. Gilt nicht für alle Lebenssituationen. Jetzt bin ich in dieser einen. Nimm deinen Stab, den du von mir gekriegt hast, mit dem du schon Zeichen und Wunder getan hast. Und ich stelle mir das so vor, er geht irgendwie an dieses Rote Meer und geht mit seinen Sandalen in diesen Strand und das Wasser kommt. Und er sagt, okay. Und ich setze diesen Stab wieder ein und das Meer teilt sich. Und ich kenne so Situationen. Ich bin in meiner problematischen Situation sind meistens Besprechungen, wo ich nicht weiß, was passiert. Berufliche Art, nicht in der Gemeinde, hier ist alles gut. und ich weiß nicht, wie es wird. Und Gott sagt zu mir, was schreist du? Ich bin doch da. Geh da rein. Ich bin der Wegbereiter. Und ich bin mit dir. Das muss dir reichen. Du musst den Weg nicht sehen. Du musst wissen, wer mit dir ist. Und ich sage das jetzt so leicht. Das ist nicht immer leicht. Das ist nicht immer leicht. Manchmal ist die Verantwortung groß, wo es um viel geht. Und Gott sagt, was schreist du? Nimm deinen Stab. Geh. Und jedes Mal hat sich das Meer geteilt. Jedes Mal. Was für ein Gott, oder? Andere Szene, Volk Israel um Jericho. Lauft da halt 6-mal rum und singt und tanzt und pfeift und dann bricht es in sich zusammen. Nimm deine Krieger, aber vorne dran steckt die Priester. Ich meine, geht's noch? Wir führen hier einen Krieg. Ja, das ist eine ernste Sache. Wir haben hier ausgebildete Soldaten und die haben wir auch dabei, aber eigentlich machen die gar nichts. Die gehen spazieren. Kennt ihr das, dass man um sein Problem laufen soll und sagen soll, und ich lobe meinen Gott, groß ist unser Gott. Ihr kennt alle diese Lieder. Ich meine, im Prinzip sagt Gott, Psalmen ist ein Liederbuch, ein Gebetsbuch. Er gesagt, singt mir Lieder, glaubt mir und Dinge werden passieren. Anders als du sie erwartest, nicht immer so, dass du sagst, happy, hätte ich genauso gewollt, könnte kaum besser sein. Manchmal ist auch das schwierig. Aber das ist unser Kampf. Unser Kampf ist nicht, Leuten zu zeigen, dass wir körperlich stärker sind oder dass wir an Strippen ziehen können oder dass wir gut sind, Dinge vorherzusehen und an bestimmten Dingen zu drehen, dass sie so kommen. Sondern Gott sagt, sing mir Lieder. Bete mich an, gib mir Ehre. Erweise mir Ehre. Ordne dich mir unter. Geh auf deine Knie. Wie ist unser Kampf? Unser Kampf ist auf den Knien. Auf den Knien oder singend und betend. Lächerlich, oder? Lächerlich. Und wie viele Siege habe ich errungen, weil ich nicht das gemacht habe, was ich gut kann, versucht Leute zu überzeugen mit Worten, sondern weil ich gesagt habe, ich halte meine Klappe und ich gehe auf meine Knie und ich bete. Und ich gehe nicht in irgendwelche Dialoge rein, ich schreibe nicht irgendwelche E-Mails, sondern ich gehe auf meine Knie und ich bete und ich singe meine Lieder. Und wenn ich sie nicht so fühle, dass es so ist, will ich aber meinen Glauben stärken daran, dass Gott treu ist und irgendwie kommt und irgendwie das Meer teilt, die Mauer sprengt, die Mauer einfallen lässt, was auch immer passiert. Und wenn nichts passiert, dann ist es einfach noch nicht dran. Dann weiß ich, er hat den besten Zeitplan. Ich muss es nicht verstehen. Ich will ihn nicht in eine Box sperren und sagen, es muss aber so passieren. Ich denke, das ist unser Kampf. Das ist unser Kampf. Und das ist unsere Stelle, wie wir kämpfen. So, jetzt komme ich zurück zum Vers 4. Der im Himmel sitzt, lacht. Der im Himmel sitzt, thront. Unterschiedliche Übersetzungen. Er spottet über seine Feinde. Was amüsiert Gott eigentlich so, dass er so lachen muss, mag man sich hier fragen. Es gibt ein paar Stellen in dem Psalmen auch nochmal, wo Gott lacht. Da habe ich mir gefragt, wie kann ich das für mich greifbar machen? Und ich lade dich ein, das ist jetzt der herausfordernde Teil, von dem ich vorhin sprach. Vielleicht ist dir das neu, sich Gott als Lachen vorzustellen, wenn sich Feinde ihm entgegenstellen. Wie mache ich das greifbar für mich? Jesus hat uns das Vaterunser gelehrt, zu beten wie Jesus oder wie Gott möchte, dass wir beten. Da sagt er, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Der im Himmel sitzt und thront, lacht. Wie im Himmel, so auf Erden. Wenn Gott im Himmel über die Feinde lacht, die mir hier begegnen, kann ich einstimmen in dieses Lachen? Kann ich mich eins machen mit Gott, der ja darüber lacht? Das steht ja hier. Der macht dir erstmal nichts, der lacht sie aus. Mache ich da mit? Oder ist mir das zu komisch? Ist mir das zu befremdlich? Wollen wir die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater um jeden Preis, also auch mit ihm über meine Feinde lachen? Wenn er es tut, mache ich mich da eins mit ihm? Gehe ich so weit? Überziehe ich jetzt gerade hier? Ich lege noch eins drauf, vielleicht reicht die eine Stelle nicht. Johannes 5 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleichermaßen auch der Sohn. Jesus hat ja manchmal auch komische Sachen gemacht, hat den Sand gespuckt und hat es auf Augen gerieben. Das, was ich den Vater, also, das steht jetzt nicht in dem Kontext von dieser Stelle, aber er sieht den Vater was tun und da passieren Wunder. Ich sehe den Vater im Himmel lachen. Steige ich da ein? Ich habe mal ein paar Beispiele gemacht über Feinde oder auch, ich gehe noch einen Schritt zurück. Wenn Gott Wahrheit ist, die Wahrheit ist, ist der Feind der Lügner. Das ist, manchmal sind Dinge einfach zuzuordnen auf so einer Ebene. Gott Wahrheit, Teufel Lügner. Auch da, Johannes 8. Ihr stammt vom Teufel, das ist euer Vater, und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht, denn er ist ein Lügner. Ja, ist der Vater der Lüge. Ich aber sage die Wahrheit, und gerade das ist der Grund, weshalb ihr mir nicht glaubt, sagt Jesus. Und jetzt sage ich mal so Lügen oder Feinde, die aus meinem praktischen Alltag, nicht jeden Tag, aber die immer wieder kommen. Gott wird sich nicht um meine Bedürfnisse kümmern. Und das lache ich aus. Ich mache das. Haltet mich für verrückt. Ich lache das aus. Ich denke das manchmal, dass Gott sich nicht um mich kümmert. Er hat mich vergessen. Er kümmert sich um alle. Ha, ha. Ha, ha, ha. Niemals wird Gott meine Gebete hören. Dafür ist er viel zu beschäftigt und ich bin ihm nicht wichtig genug. Ich denke sowas manchmal. Vielleicht bin ich der Einzige. Aber ich denke manchmal sowas. Gott hat mich vergessen. Wer bin ich denn? Ich muss ja demütig sein. Haha, Gott vergisst mich nicht. Dafür gibt es viel zu viele Stellen in der Bibel. Ich habe zu viel gesündigt, mir kann nicht mehr vergeben werden und mit der Last muss ich nun leben. Für mich gibt es keinen Segen und ich werde in diesem Leben keine Freude mehr erleben. Haha, ha, ha, ha. Kennt ihr so Gedanken? Oder bin ich der Einzige? Ha. Der im Himmel thront, lacht. Er lacht. Das ist Lüge, die dir eingeflüchtet wird. Das ist nicht meine Wahrheit. Günther.
Es gibt einen schönen Spruch, den ich mir gemerkt habe. Der Mensch dachte und Gott lachte.
Ja, vielleicht eine freie Übertragung dazu. Ich habe was für uns alle, hoffe ich. Obertshausen ist ein zu schweres Pflaster für das Evangelium. Hier wird sich niemand mehr für ein Leben mit Jesus entscheiden. Ha, ha, ha. Denken wir manchmal, oder? Es ist zu steinig. Die Leute wollen nicht, die wollen keinen Gottesdienst, die wollen dies nicht, das nicht, jenes nicht. Die gehen alle ihren Weg. Haha, der im Himmel sitzt, lacht. Lacht, das ist eine Lüge. Ich will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist mein Wille. Wie kannst du dann sagen, die wollen aber nicht? Hör auf zu murren, was schreist du? Geh! Geh! Wir sind in der Gemeinde Waldkirche Obertshausen, viel zu unterschiedlich. Die Einheit, von der die Bibel spricht, werden wir nie erleben. Ha, ha, ha. Denken wir manchmal, oder? Die anderen sind, Gott ist ja gut, aber oh, seine Schöpfung, sehr kreativ. Spannend. Menschen sind nicht meine Feinde. Menschen sind nicht meine Feinde, das, was sie in mir auslösen. Gott hat genug von mir. Jetzt habe ich den Bogen überspannt. Jetzt bin ich zu weit gegangen. Haha. Je und je habe ich dich geliebt, deswegen habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Mit mir speziell ist was falsch. Ich bin eine Enttäuschung für Gott. Das, was er mich reingelegt hat, hole ich alles nicht raus. Ich grabe an der verkehrten Stelle, ich verkämpfe mich. Haha. 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 Ha. Mag sein, dass andere Gott begegnen und wahrnehmen können. Mir gelingt es nicht. Wo bist du? Wo bist du? Das sagt Gott. Das ist die Wahrheit. Und etwas, was für mich sehr, sehr, sehr lange wahr war. Für dich, für die meisten hört sich das komisch an, wenn ich das erzähle. Deswegen schicke ich das vorweg. Aber ich habe sehr lange Zeit gedacht, Gott liebt mich, aber er mag mich nicht. Er liebt alle, weil er alle Menschen liebt, aber mich speziell, mit mir will er eigentlich gar keine Zeit verbringen. Er mag mich nicht. Er mag mich eigentlich gar nicht. Haha. Gott ist verrückt nach mir. In der Geschichte, wo der Sohn, der sich dem Vater den Rücken zugewandt hat, nach Hause kommt, was macht der Vater? Der rennt auf ihn zu. Der rennt auf ihn zu und der stank nach Schwein. Und das war noch das Angenehmste. Und der hat alle gesellschaftlichen Konventionen vergessen, hat gesagt, da ist mein geliebter Sohn. Auch wenn der Sohn gesagt hat, du bist nicht mehr mein Vater, du bist mein geliebter Sohn und du bist wieder da. Und ich dachte sehr, sehr lange, er mag mich nicht. Haha. Und mir hilft das Lachen. Mir hilft das Lachen. Weil beim Lachen passiert etwas, dass wir was loslassen. Wenn wir lachen, lassen wir was los. Das ist eine Waffe, eine Möglichkeit, nicht die. Die Bibel präsentiert uns ein ganzes Arsenal. Epheser 6 ist eine gute Fundstelle. Ich habe heute das Lachen mitgebracht, weil ich dachte und weiß nicht oder vermutet habe, nicht jeder hat es so gehört. Vielleicht wirkt es jetzt auch befremdlich oder merkwürdig auf euch. Ich lade euch ein, euch damit zu beschäftigen, wenn du sagst, mache ich nicht, ist auch okay, dein Leben. Mir hat es unwahrscheinlich viele Durchbrüche gebracht. Ich bin unwahrscheinlich viel losgeworden. Ich habe unwahrscheinlich viel Leichtigkeit und Gelassenheit im Leben gefunden. Und Gottvertrauen in Situationen zu gehen, weil ich einfach bestimmte Dinge als Lüge entlarvt habe und gesagt habe, das ist nicht die Wahrheit Gottes für die Situation. Die Person ist nicht das Problem. Aber Jesus ist auf jeden Fall die Lösung. Ich mag beten. Ich danke dir, Jesus, dass du Mensch geworden bist und dass du das Universum durchschritten hast, um uns zu zeigen, wie der Vater ist, wie es ist, Mensch zu sein. Danke, dass du alles aus dem Weg geräumt hast, dass wir in die liebenden Arme des Vaters laufen können. Danke, dass wir durch ein Leben mit dir eine neue Kreatur sind, dass alles, alles neu ist. Und ich bete, dass wir immer mehr dieses Leben entdecken. Danke, dass mit dir verschwinden nicht alle Probleme. Aber mit dir auf unserer Seite ist alles möglich, weil du gesagt hast, alles ist möglich dem, der glaubt. Und ich will dir glauben. Ich will dir glauben, ich will deiner Wahrheit glauben, ich will deiner Sicht auf dieser Welt glauben und nicht der Lüge. Und ich will mit deinen Augen andere Menschen sehen. Ich will das sehen, was du in ihnen siehst. Ich will deine Liebe erleben. Und ich möchte von deiner Liebe durchtränkt sein, dass die Liebe zu mir und um mich herum wächst. Und danke, dass es bei dir kein Limit an Liebe gibt. Es gibt kein Limit. Ich danke dir, dass du uns liebst und dass du uns magst. Danke dir, dass du gerne Zeit mit uns verbringst. Und ich bete, dass du jeden hier im Raum erfrischst mit deiner Liebe, mit deiner Freundlichkeit, mit deiner Güte. Neu entdeckst, dass wir neu dir begegnen und neu deine Liebe zulassen. Amen.